So, ja, das war's. Wir haben ohne Stelle zu sagen, offensichtlich.
Wir brauchen einen Einstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute mit Simon.
Ja, und Lukas ist auch schon wieder dabei.
Und mit der Maus. Klapp, klapp. Ach nee.
Voll Scheiße.
Das war eine andere Sendung.
War das nicht der doofe kleine blaue Elefant, der klapp, klapp macht?
Nee, die Maus macht es mit den Augen und der Elefant macht... Ja. Also, Simon, was ich dich schon immer mal fragen wollte, Simon, du hörst ja gar kein Radio. Mist, dann bringt es ja gar nichts. Ich wollte fragen, was du für den Sommerhit 2017 hältst.
Ich glaube, in einer globalisierten Gesellschaft von den Sommerhit zu sprechen, ist so dämlich, wie anzunehmen, dass Ausländer raus müssen.
Das ist eine steile These. Kannst du das bitte mal elaborieren?
Naja, der Sommerhit, wie sollst du den definieren bei irgendwie 9 Milliarden Menschen, die alle was anderes hören im Sommer?
Wieso? Das wird doch, da wird doch überall dasselbe gehypt.
Achso, ja klar. Ja, es war von Pyongyang bis nach Rio de Janeiro, ja, immer das Gleiche.
Kim launched Rocket, heißt der Sommerhit in Pyongyang.
Ja, genau.
Und dann gibt's noch so ein irgendwie Atomic Disaster Remix davon oder so. Oder ein Cover von Big in Japan oder so. Naja, gut, wie auch immer.
Scheiße. Ey, das, oh Leute, ihr hört das und der Lukas macht das ja echt spontan, ne? Ist ja kein aufgeschriebener Scheiß. Das ist ja der Lukas, ja? Mit denen rumzusitzen ist immer sehr spannend.
Da holt sehr gefährlich. So raus. Ja. Na, ich habe letztens gelesen, was der Sommerhit, zumindest laut Media Control, glaube ich, sein soll, 2017. Und zwar das Lied Don't Be So Shy im Remix. Kennst du das?
Nee, gib mir eine Sekunde, dann kann ich es gleich. Jetzt Achtung, jetzt hören wir Tastatur klackern. Don't be so shy im Remix. So, klicken wir uns das mal an. Aha, da sind ja also zwei Mädels auf dem Bild. Eine dunkelhäutig, die andere hellhäutig, beide ganz zart.
Ich kenne das Video nicht. Kenne nur die Musik. Sagen.
Und sie fahren mit einem 68er Ford Mustang in die Kamera. Da haben sie mich ja schon total eingeholt. Ja, und jetzt wird's ganz bizarr, weil jetzt tanzen die so komisch, ausdruckstanzmäßig. Das ist der Sommerhit. Also, ich hab's noch nicht vorher gehört. Ich höre es mir jetzt in diesem Moment an. Ist ja schon ziemlich langweilig. Das ist ja richtig bemüht, finde ich.
Naja, ich frage mich halt, worum es in diesem Lied geht. Ne? Don't be so shy, or you're right. Und dann geht's irgendwie um Sexualität. Aber sie singt ja irgendwas von Oh Bless Me Father und irgendwas mit Holy Water. Ich glaube, da geht es irgendwie um Missbrauch.
Also ich guck mir so, ich überspringe gerade mal nur das Video. Ganz, also alle, die das toll finden, hassen mich bestimmt dafür. Ich klicke da jetzt gerade nur so durch und ahne schon, worauf es hinausläuft. Yeah. Na, warte. Sorry, ich so rede, aber es läuft wahrscheinlich in dem Video zumindest darauf hinaus, dass die beiden Schnitten was miteinander haben.
Ich glaube auch, aber ich habe es nicht gesehen.
In einem 68er Ford Mustang, das kann kein falsches Video sein. Das ist einfach, ja, 68, und der ist auch noch so geil, weil er so richtig schön vintage ist, ey. Oh.
Also, Simon hält den Mustang für den Sommerhit des Jahres 2017.
Ja.
Super.
Aber echt, also ich mag die neuen nicht, ich mag echt nur die alten. Und nach 68 kam auch nicht mehr so geil. Also der 70er ist schon so, naja. Weil nämlich, die haben aus irgendeinem Grund zwischendurch, ein paar Jahre lang, aus der Motorhaube, da gibt's ja immer diesen Ausschnitt, wo so ein bisschen, wo noch Frischluft extra aufgesogen wird, dadurch, dass die so eine Ausbeulung haben in der Motordeckel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und in den 70er, glaube ich, haben sie das Ding weggenommen. Das sieht dann einfach albern aus. Ja, was soll denn das?
Du liebst also den 68er Mustang.
Ja, und der ist auch, und weil er so schön zart ist, im Vergleich zu diesen fetten Todesboliden, die heute da euch die Gegend ballern, der ist auch so schön klein, ja. Das ist halt ein richtiges Auto für einen Mann. Toll. Ich liebe das. Ich hätte das gerne. Aber.
Ja, das passt gut zu dir, Simon, weil du bist ja auch so schön klein.
Ich hab da jetzt mal drauf geachtet. Ich glaube, in jeder Folge kommt zu der Situation, dass du mich disst.
Das glaubst du? Also, ich finde, du solltest alle Folgen nochmal anhören und das überprüfen.
Lukas, warum tust du mir das?
Hey, an? Dein Bro wollte mich deswegen liebevoll steinigen.
Ah, stimmt, er wollte. Ja, ihr habt das gelesen. Fand ich ganz
nett von ihm, ne? Süß. Süßer Kommentar.
Straff
von ihm.
Die Aussage, sag ich mal, ja. Zählt okay. Auf meiner Seite.
dann kommen wir mal zu straffen Aussagen aus der Bibel.
Ja,
wir befinden uns im Markus Evangelium im 6. Kapitel. Letzte Woche ging es darum, dass Jesus in seiner eigenen Heimatstadt oder in der Stadt, in der sein Vater aufgewachsen ist und in der er auch gelebt hat, in Nazareth, abgelehnt worden ist von den Leuten, aber sich davon nicht abschütteln lassen hat, sondern sozusagen dran geblieben ist, weiterhin von Gott erzählt hat in den umliegenden Dörfern. Und in dieser Situation ereignet sich jetzt Markus 6, die Verse 7 bis 13.
Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen. Und zieht nicht 2 Hemden an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt ihr, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.
Das ist doch schön.
Oh.
Okay, also Jesus ruft die 12 zu sich, das heißt also die 12, die er ausgewählt hat in Markus 3. Ne? Da haben wir drüber gesprochen, ja, wer das so ist, welche komischen Namen die so haben, und er fing an, sie auszusenden.
Je 2 und 2. Heißt es je 4?
Nee.
Oder je 2 und dann nochmal 200 Meter entfernt rechts davon?
Ja, genau, immer 2 zusammen.
Ah ja, das ist ja eine komische Art und Weise, das zu beschreiben. Ja, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Wir haben ja über unreine Geister ja schon mal gesprochen, und zwar bei dem Typen Legion. Das war auch ein unreiner Geist.
Ja.
Hat sich jetzt nicht unterschieden. Das heißt, dasselbe soll jetzt auch machen. Können jetzt Geister in Schweine reinpacken. Richtig?
Ja, wahrscheinlich ist genau das der Auftrag, den er ihnen an dieser Stelle gibt. Erinnert euch doch noch, was da drüben an der anderen Seite des Sees passiert ist. Das will ich jetzt von euch auch sehen. Ja. Naja, auf jeden Fall sendet er sie aus, ne? Also, wir hatten das ja damals, als wir Markus 3 uns angeguckt haben, schon festgestellt. Da heißt es ja, er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Und da haben wir über das Wort Apostel gesprochen und gesagt, das griechische Verb dahinter, Apostello, heißt aussenden. Und jetzt setzt er quasi das um, was er vor 3 Kapiteln zu ihnen gesagt hat. Ja, ihr seid Apostel, ich wähle euch 12 aus. Und ihr seid Gesandte und ich sende euch jetzt. Ne, also lange Ankündigung. Das Produkt bekommt einen Namen und jetzt wird es auch auf die Reise geschickt.
Ja, und dann geht erstmal so ein schönes, detailliertes Ding los, was sie dann alles dabei haben dürfen.
Ja, warte mal. Also was ich da noch kurz zu festhalten möchte, ist, die Jünger bekommen ja erstmal eine Rolle, ne? Sie werden als Apostel genannt und so weiter. Aber dann laufen sie nicht sofort los, sondern 3 Kapitel lang laufen sie erstmal Jesus nach. Na, wir hatten was im letzten Kapitel. Also er ging von dort weg und seine Jünger folgten ihm nach. Die 12 und viele andere laufen ihm die meiste Zeit hinterher, ne? Sie haben jetzt schon den Job, aber bevor sie selber losgehen und überall anfangen zu predigen, laufen sie ihrem Meister erstmal nach. Das finde ich nochmal eine Beobachtung, die irgendwie zeigt, dass es halt nicht zack und weg ist, sondern dass die Jünger halt irgendwie auch von Jesus lernen sollen, bevor sie aktiv werden. Sie kriegen zwar schon die Ehre, sie kriegen schon den Ehrentitel Apostel, aber halt noch nicht die Aufgabe direkt übergeben.
Das heißt, man könnte sagen, sie haben jetzt mal Zeit, erstmal alles in Ruhe zu beobachten.
Ja. Ja. Wäre vielleicht so ein Tipp für Gemeindearbeit. Ja, häufig krankt das ja nach meiner Erfahrung daran, dass Leute einfach einen Job bekommen, weil jemand gebraucht wird. Ja, wir brauchen hier dringend noch jemanden, der die Kinderstunde leitet. Wir brauchen dringend noch jemanden, der hausmeisterliche Tätigkeiten übernimmt. Wir brauchen ganz dringend noch jemanden, der die Leute begrüßt oder so. Und dann fangen die Leute an, weil jetzt gerade jemand gebraucht wird und haben keinerlei Vorbild oder Hilfe oder was auch immer. Und bei Jesus läuft es auf jeden Fall bei den Aposteln nicht so, sondern er nimmt sich die Zeit, sie erstmal rumzuführen, bevor er sagt, jetzt könnt ihr mal selber anfangen.
Genau, und tatsächlich ist dann die Sache, machen sie dann schon alles, was Jesus macht? Schon, ne? Also, was sie dann tun, ist ziemlich genau das, was Jesus tut.
Genau, aber weil er sie aussendet, ja, also das ist noch was Besonderes, ja, an der Stelle passiert ja noch was Neues. Es ist nicht nur, dass er sie mal Apostel nennt und jetzt wissen sie, dass sie das irgendwie umsetzen sollen, sondern er sendet sie nochmal konkret aus und sagt, ihr 2 und ihr 2 und ihr 2 und ihr 2. Also, ne, es ist eine bewusste Entscheidung von Jesus und nicht von den Jüngern. Und er gibt ihnen Macht über die unreinen Geister. Die Jünger sagen sie nicht, was Jesus kann ja auch. Sondern Jesus sagt, was ich kann, könnt ihr ab jetzt auch. Ist nochmal ein Unterschied, ne? Das schränkt ein bisschen diese vielleicht leichtfertige Übertragung, die wir so bei Bibeltexten gerne mal machen, ein, dass wir sagen, naja, wenn Jesus das kann, dann kann ich das auch. Oder ich habe ein What Would Jesus Do Armband. Und wenn Jesus jetzt heilen würde, dann heile ich halt auch mal eben schnell. Es hängt immer davon ab, gibt es denn überhaupt so eine Aussendung? Gibt es einen Auftrag von Jesus dazu, das zu tun? Und das sollte ich erstmal prüfen und auch ein bisschen genauer wissen, wer ist eigentlich dieser Jesus, bevor ich anfange, in seinem Namen irgendwas zu tun. Ja, das gilt auch fürs Predigen.
Ja, also für absolut jeden Dienst, ne? Und deswegen ist es tatsächlich auch immer zu empfehlen, eher mal die Füße stillzuhalten. Nicht, weil das so unglaublich effektiv ist, sondern weil es unglaublich ineffektiv ist, sofort loszulatschen. Ja, und deswegen, das ist ja auch, was zum Beispiel ich jetzt hier gerade mache. Ich bin ja zurück, ne, seit einigen Monaten in Berlin und habe in meiner Gemeinde noch keinen einzigen Dienst übernommen, weil ich einfach noch, erstens halt noch ganz viele andere Sachen gerade um die Ohren und zweitens, ich brauche einfach auch Zeit, um wieder hier anzukommen und auch in der Gemeinde vor allem anzukommen und zu beobachten, was kann ich eigentlich wirklich sinnvollerweise tun. Klar, es liegt ja nahe, ich habe jetzt Theologie studiert oder studiere es jetzt zu Ende, dann bitte ran ans Predigen, ja, und die Leute voll quasseln, aber das muss ja gar nicht sein.
Ja, und die Frage ist ja letztlich auch, was dein Auftrag ist, ne, und das muss ja nicht nur das sein, wo du denkst, da könntest du besonders gut wirksam werden, sondern es soll ja letztlich das sein, wo Gott dich hinschickt, ne?
Genau, und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde einfach so lange gar nichts machen, bis mich einer anspricht. Also, weil ich einfach denke, in jedem Fall dränge ich mich sonst auf. Klar, wenn die Leute sagen, ja, danke, dass du mithelfen willst, finde ich super, aber tatsächlich in diesem Fall, in meinem speziellen Fall, mache ich das so. Das heißt jetzt nicht, dass es der Startschuss für alle Leute sein soll, nichts mehr zu tun.
Nee. Also Jesus sendet sie ja jetzt aus, 2 und 2. Warum überhaupt, warum als Paar? Also Jesus geht ja auch erstmal alleine durch die Gegend.
Naja, ich würde sagen, das ist ein Ding, was man so ein bisschen sehen kann, in auch heute, in Gemeinden, in Arbeitsplätzen, also quasi in Unternehmen und Startup-Unternehmen etc. Wenn Menschen anfangen, etwas zu tun oder wenn Dinge irgendwie vorangehen, dann ist es immer gut, eine Doppelspitze zu haben. Menschen können sich dann gegenseitig auch korrigieren und das ist ja auch in der Ehe so. Es ist ja quasi, eine Ehe ist ja nicht nur irgendwie, ja, toll, Adam und Eva oder das Beziehungsbild von Gott und Mensch, sondern ist ja auch tatsächlich einfach, dass man sich gegenseitig auch stabilisiert im Sinne von, man hat einfach mal einen Außenblick auch zu den Dingen, die man tut. Die sind ja im Gespräch. Und die machen das ja auch das erste Mal, ja. Und dass da einer nicht total abdreht, gibt's immer noch einen zweiten, so. Und die stützen sich gegenseitig, auch wenn sie mal scheiße drauf sind. Denn, das ist tatsächlich so, Menschen sollen halt nichts alleine machen müssen. Dafür sind sie eigentlich nicht gemacht.
Ja, geboren wird jeder alleine und sterben muss jeder alleine, ne?
Ja, das würde ich jetzt auch nicht so sehen.
Okay, also hinzu kommt ja noch, dass es eben auch die wir in der letzten Woche angesprochen haben, die jüdische Zeugenregelung gibt aus dem Alten Testament. Ne? Wenn 2 Leute etwas übereinstimmend bezeugen, dann ist es glaubwürdig.
Ja.
Und darauf gehen die natürlich auch ein. Und kann ja auch trotzdem weiterhin auch ein Hinweis sein, auch wenn wir diese Regelung nicht haben. Aber wenn jemand etwas alleine verkündigt und die ganze Zeit von Jesus allen seinen Freunden erzählen will und die alle irgendwie denken, das ist halt der eine Abgespacete oder den kennen wir doch, so wie wir es letzte Woche mit Jesus hatten, den kennen wir doch eigentlich schon, dann brauchst du halt mal einen anderen, der hinzukommt und der sagen kann, wisst ihr was, das, was er sagt, stimmt. Und später schickt Gott ja auch den Heiligen Geist, der wird eben halt auch als jemanden, der in uns bestätigt, dass das, was jemand verkündigt, was jemand erzählt über Jesus, über Gott, wahr ist, beschrieben. Ne? Also dieses Moment, dass es 2 sind, das wiederholt sich immer wieder.
Mhm.
Okay, er gebot ihnen nun nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen.
Und dann?
Da steht, wörtlich steht da übrigens, wohl aber Sandalen, ja? Sandalia. Also vielleicht ist das der Grund, warum christliche Prediger so gerne in diesen hässlichen Sandalen rumlaufen, am besten noch mit Socken drin.
Oh, das mit Socken, ne? Also ich finde es ja, das ist ja total pragmatisch. Ich würde es nicht machen, ich trage auch keine Sandalen, aber es ist ja pragmatisch.
Am besten weiße Socken.
Kriegst du keine Druckstellen, ja, und keine Blasen mit Socken.
Ja, okay, gut, ja. Super.
Ja, alle dissen das immer. Ich meine, muss da mal einer was verteidigen.
Also,
kann doch nicht sein.
Sag mal, wenn man wirklich biblizistisch sein will, also die Bibel so wörtlich nehmen will, wie man nur kann, dann müsste man auch, wenn man die 12 Jünger nachmachen will, sich unbedingt Sandalen anziehen. Aber nicht irgendwelche Sandalen, sondern halt so Jesuslatschen. So richtig?
So richtig Jesuslatschen, ja. Aber hier spricht er ja, man müsste ja mal auch ein bisschen spitzfindig sein. Nee, doch, hier. Und zieht nicht zwei Hemden an. Übrigens total geil. Plötzlich eine wörtliche Rede irgendwie mit Ausrufezeichen, ja?
Ja.
So, ich höre Jesus schon wie so eine Mutti brüllen. Und zieht nicht zwei Hemden an!
Ja, das ist so ein bisschen. Das ist natürlich geil in dieser Art, wie es auf einmal, ne, er gebietet und zieht nicht zwei Hemden an. So voll in your face.
Ja, so geil.
So, okay, aber.
Hinterher gebrüllt.
Aber als Mutti würdest du ja eher sagen, zieht lieber mal zwei Hemden an, ne? Und
genau.
Er sagt das Gegenteil.
Jesus,
warum?
Jesus
warum
ist ja, warum? Also ich habe keine Ahnung, finde ich irgendwie auch, also wahrscheinlich, weil wenn sie zwei Hemden haben, dann brauchen sie wieder eine Tasche.
Naja, sie haben ja ein Obergewand, ne, und die Hemden, die sind ja das Untergewand, also das, was man so drunter trägt. Und das mit den zwei Hemden, habe ich mal gelesen, kommt wohl so, dass man, wenn man irgendwo draußen übernachtet, zwei Hemden getragen hat, damit man in der Nacht nicht auskühlt. Und wenn er jetzt sagt, hier, zieht nicht zwei Hemden an, heißt es mit anderen Worten, ihr sollt nicht draußen pennen. So. Und das hängt damit zusammen, dass er später auch sagt, wo man euch aufnimmt, ne? Wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Also, mit anderen Worten, geht in die Häuser. Würde ich behaupten.
Mhm.
Tue ich jetzt einfach mal.
Das ist übrigens sehr schön. Also, bis zu der Stelle, da musste ich gerade beim Lesen an diese lustigen Amerikaner denken, die hier in Berlin immer rumlatschen. Hier mit so einem Hemd und einer schwarzen Hose. Und dann sehen beide, die dann nämlich immer zu zweit sind, gleich aus. Und dann haben die so ein Namensschild, ja,
okay,
so eine Umhängetasche. Übrigens haben sie eine Tasche dabei, ziemlich Banane. Aber es ist halt, das sind halt genau...
Du meinst die Mormonen, ja? Von der Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
Die dann immer irgendwelche Leute vollquasseln. Sehen natürlich total Banane aus, im Kontext von Berlin, völlig irre. Und das machen die ja... Also du musst mich jetzt gleich korrigieren. Das machen die ja wegen dieser Bibelstelle, oder?
Du, ich bin kein Mormonenexperte. Also alle unsere Mormonenhörer, bitte kommentiert das.
Ja. Und warum haben die eigentlich eine Tasche an?
Warum haben die eine Tasche dabei? Vielleicht haben sie die Stelle
doch
nicht gelesen.
Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Vielleicht haben sie die Stelle doch nicht gelesen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was da drin ist. Mich hat noch nie einer angesprochen. Die stehen immer so nur völlig bedeppert in der S-Bahn oder U-Bahn. Und wirken irgendwie irritiert.
Ja, mich haben sie mal angesprochen. Ich habe ihnen gesagt, ich bin gerade auf dem Weg zum Jugendgottesdienst. Das haben die aber irgendwie nicht so richtig verstanden, was ich damit sagen wollte. Naja, egal.
Aber Jesus.
Hier, aber ja, das Schuhe an den Füßen, es gibt ja eine Parallelstelle bei Matthäus und bei Lukas. Ne? In Matthäus 10 wird das auch berichtet und in Lukas 9. In Lukas 9 steht von Schuhen überhaupt nichts, soweit ich weiß. Und in Matthäus 10 steht ganz eindeutig...
Steht da Mu drin?
Da steht, genau. Da steht ganz eindeutig, nehmt auch keine Taschen für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch kein Stecken.
Oh.
Also da steht ganz deutlich keine
kein
Schuhe.
Stecken, das ist ja, und Stecken ist ja ein Stab, ne?
Ja.
Glaube ich.
Stecken und Stab, na gut. Egal, lass uns nicht darüber diskutieren, sondern keine Schuhe. Also Matthäus sagt keine Schuhe, Markus sagt immer wohl aber Schuhe an den Füßen.
Das ist übrigens total spannend, weil ja man immer sagt, Matthäus... Der Autor des Matthäus-Evangeliums hat von Markus abgeschrieben. Dafür gibt's auch okay Beweise, ja. Und an der Stelle.
Hinweise.
Ja, Hinweise, würde ich sagen, genau.
Indizien.
Ist ganz, man kann die beiden Evangelien nebeneinander legen, und tatsächlich in der Chronologie ziemlich krass viele Parallelen finden. Und auch inhaltlich. Das ist halt so, was man dann in der Bibelwissenschaft macht, wenn man halt sagen möchte, der hat abgeschrieben von dem. Aber an der Stelle ist es so eben mal krass nicht der Fall.
Ja gut, aber das würde, halt jetzt, würde man anders. Jetzt ja dann als Bibelwissenschaftler rangehen und sagen, woran kann das liegen? Naja, dann haben Markus und Matthäus halt eine unterschiedliche Theologie und sie wollen damit was Bestimmtes ausdrücken.
Genau, denn die Sandale als solche, ja, die drückt nämlich... den Imperialismus des Römischen Reiches aus. Und das kann man ja nicht gut finden, ja. Die Sandalenträger sind ja Soldaten und bla bla.
Das klingt gar nicht mal schlecht, ja? Simon.
Richtig. Und denke mir, Fakt ist, ja, ich würde einfach mal sagen, das ist so ein bisschen wie auch hier nie erwähnt wird, dass die auch ein Obergewand tragen, weil nämlich, wenn ich das jetzt nur angucke, habe ich hier Typen mit einem Gürtel in einem Hemd ohne Hose, ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Deswegen würde ich mich daran nicht so festmachen. Es geht vor allem darum, dass sie ein sehr reduziertes Equipment haben sollen, damit sie eben abhängig davon sind, wo sie hinkommen. Dass sie abhängig davon sind, dass sie Menschen begegnen, die halt ihnen entgegenkommen und dass sie sich nicht da einfach nur so als Wanderprediger durch die Menge begeben, sondern dass sie tatsächlich den Menschen auch auf menschlichster Ebene begegnen. Kann ich bei dir schlafen und essen? Ich brauche Unterkunft. Das ist nämlich ein cooles Abhängigkeitsverhältnis, was da eigentlich entsteht, obwohl sie doch eigentlich die Verkünder des Evangeliums sind. Das ist eben nicht so wie, ich sag's jetzt mal ganz kritisch, wie irgendwelche tollen Megaprediger aus dem Ausland in andere Länder fahren mit ihrem Privatjet, um dann in ein Hotel einzuchecken, bloß nicht das Volk betrachten, sondern es ist eben tiefe Nähe. Ja, und das ist etwas, was Jesus dadurch auch quasi nicht vermittelt per se, aber vor allem vormacht. Ja, macht euch abhängig von den Menschen, zu denen ihr geht, um das Evangelium zu predigen. Mhm. Und das ist ein Beziehungsding wieder mal und deutlich geiler, als irgendwo rumzulabern und sich auf eine Kiste zu stellen und danach wieder nach Hause zu gehen.
Vielleicht ist es aber interessant, warum sie jetzt einen Stab mitnehmen sollen.
Ja, jetzt muss ich mal kurz da reinlesen. Du hast bestimmt schon Antworten, deswegen, ach komm, geh doch einfach, hau doch einfach rein.
Ja, naja, ein Stab dient ja zum einen so als Wanderstab, ne, als Unterstützungsmittel beim Laufen, okay.
Aber übrigens, ja, kann man pro Hand bis zu 15% Energie sparen. Also zwei Stab. Hände. Nordic Walker sparen 30% Energie.
Abgefahren.
Beim Gehen.
Abgefahren.
Ja.
Ja, das wird der eine Vorteil sein, den Jesus hier meint, weil Jesus ist ja allwissend und der weiß schon, dass Nordic Walker damit 15% Energie sparen werden im Jahr 2017.
Richtig. Ja.
Wenn sie ihre Stäbe nicht völlig irrsinnig in den Boden rammen, wie das Nordic Walker 2017 auch sehr gerne machen.
Und, oder die anderen, die eher so hinter sich herschleifen.
Oh ja, genau. Der Stab dient aber auch der Verteidigung. Ne? Also das ist ja das einzige Mittel, mit dem man sich verteidigen kann, wenn man irgendwie von wilden Tieren angegangen wird nachts oder von irgendwelchen Räubern unterwegs überfallen wird. Also das ist schon eine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, deswegen sagt Matthäus auch, oder gibt Matthäus die Rede von Jesus so wieder, dass er sagt, nehmt keinen Stecken mit. Also nehmt nichts mit dem ihr euch verteidigen könnt. Bei Markus ist Jesus so freundlich und gesteht ihnen das zu. Aber sie sollen kein Brot mitnehmen. Wieso kein Brot?
Naja, sie sollen halt nichts zu essen haben, ne?
Ja, und warum?
Ach so, was ich in meinem elendig langen Monolog gerade erklärt habe, ist, sich abhängig zu machen von den Menschen, bei denen sie unterkommen.
Okay.
Dass halt die Abhängigkeit das Ding ist, du kommst nicht als der Botschafter, fühlst dich geil, küsst Babys, schüttelst Hände und verschwindest wieder, sondern, ey Mann, ich hab Hunger und Durst und dann erzähle ich dir noch von Jesus.
Ja.
So, das ist halt geiler, weil das viel mehr Menschen auch erreicht.
Okay, sie sollen auch keine Tasche und kein Geld im Gürtel haben, also noch mehr Angewiesenheit, ja?
Jo.
Mhm. Gut, ich habe das ja mal schon erzählt, dass ich vor einiger Zeit diese Kurzversion von diesen Exerzitien auf der Straße gemacht habe, ne, wo man so einfach durch die Stadt läuft und wo ich da von diesen bärtigen Polizisten angehalten wurde, weil ich meinen Terroristenbart getragen habe, wie auch immer. Genau, aber da haben die eben diese Stelle auch zitiert und gesagt, wenn ihr draußen unterwegs seid, dann ist es eben gut, nichts zu haben, was einen ablenkt, ja, keine Sachen, auf die man aufpassen muss. Und tatsächlich war es so, dass einige es nicht lassen konnten, ihr Handy mitzunehmen, weil sie Angst hatten, dass sie sich nicht mehr orientieren können in der Stadt. Aber wenn du halt kein Handy dabei hast mit Navi, dann musst du halt jemanden fragen. Du kommst automatisch in Kontakt mit Leuten. Und wenn du nichts zu essen dabei hast, dann musst du halt jemanden um was zu essen bitten oder so. Ne? Oder fragen, wie du jetzt da rankommst. Oder musst zur Not arbeiten. So, und das macht einfach nochmal deutlich, dass die Leute dadurch viel offener werden für andere. Ja, also wenn man Sicherheit schafft, beschäftigt man sich ja sehr mit sich selbst. Ja, ich habe mein Brot, ich habe meine Versorgung. Wenn du all das nicht hast, dann bist du auf andere angewiesen und beschäftigst dich viel mehr mit anderen.
Jetzt möchte ich an der Stelle mal die Frage stellen, was hatten Leute denn vermutlich üblicherweise in der Zeit dabei? Na, du hast ja gerade gesagt, so Handy zu Hause lassen wird jetzt in dem Fall ja bei denen nicht zutreffen. Aber ja. Die werden wahrscheinlich einen Geldsack dabei gehabt haben. Mhm. Dann steht hier auch, dass sie eine Tasche hatten. Und in der Tasche wird Zunder drin gewesen sein. Also Zunder ist eigentlich ein stark brennbares Material. Da werden vielleicht Feuersteine noch drin gewesen sein, damit man sich eben Feuer machen kann. Vielleicht noch so ein bisschen Reisig, Essen. Was haben die noch? Ja, bestimmt, eventuell noch ein bisschen wärmere Kleidung, Schal oder so. Du bist dann, die Leute waren schon ausgerüstet, um halt in den Widrigkeiten des Alltags klarzukommen. Und ein Handy ist ja nichts anderes. Die Widrigkeiten des 21. Jahrhunderts sind ja Orientierungslosigkeit, keine Kommunikation, keine Information. Und was halt Jesus hier explizit sagt, ist, lass dein scheiß Handy zu Hause. Ja. Und zieh keine Jacke an. Wenn dir kalt ist, dann geh in ein Haus von irgendjemandem rein und frag, ob du bei dem pennen kannst. Und das sind halt so ein bisschen, das sind so ein bisschen diese Dinge.
Ja.
Das ist halt Reduktion, um von anderen abhängig zu sein. Das ist halt der Plan, so.
Ja. Genau, also mir ist nochmal aufgefallen, es gibt ja noch eine ähnliche Stelle, das ist dann in Lukas 10, ne, da sagt er nochmal sowas Ähnliches und da sagt er auch, nimm keinen Geldbeutel mit und so weiter. Das war auch das, worauf die sich bei den Exerzitien bezogen haben. Und das beginnt ja mit dem Satz in Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Da sendet er 72 Jünger aus, also 72 Leute, nicht nur 12. Und macht irgendwie auch klar, dass das, was sie jetzt vor sich haben, auch nicht nur so ein Zuckerschlecken sein wird. Ja, also dieses Verbot, Geld mitzunehmen, bringt nicht nur, dass man sich auch drauf einlassen kann, sich von jemand anderem unterstützen zu lassen oder wie Matthäus in Matthäus 10, der Parallelstelle sagt, hier, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also von Jesus zu reden, ist Arbeit und ist ein guter Job, den ihr machen sollt und die Leute sollen euch heute dafür was geben. Aber es deutet auch noch an, dass es eben auch gefährlich ist, ne, mit Geld zu reisen. Also wenn du halt was dabei hast, dann bist du halt immer angreifbar. Du musst es halt irgendwie verbergen, dann können die Räuber halt aufmerksam werden auf dich.
Ja.
Okay, also, er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, der bleibt, bis ihr von dort weiterzieht.
Ja, auch ganz toll. Da sagt er ja auch nicht, ihr bleibt 2 Tage oder bleibt 1 Tag oder bleibt 1 Woche, sondern ich glaube, er überlässt es ihnen selber, wann sie denn denken, dass sie weiterziehen können. Ne? Ist ja natürlich klar. Stell dir mal vor, so, ne, in Deutschland würde man jetzt sagen, dann habt ihr 1 Woche Zeit und dann geht's weiter. Und dann sitzt er da, ja, nach 5 Tagen
hast du die... Erfüllen, die ja.
Richtig, in 5 Tagen hast du die Familie soweit und dann wollen sie ihr Leben übergeben und dann sagst du, ach, ich muss weg. Ja, und dann ist irgendwie scheiße. Und deswegen sollen die es einfach selber einschätzen. Das ist richtig cool, weil es eine furchtbar gut, also eine positiv gut entschleunigte Aussage, ja, über die Arbeitsweise.
Ja, und er sagt ihnen aber auch in gewisser Weise, er haut nicht einfach sofort wieder ab. Ja, also wo ihr in ein Haus geht, wo ihr euch entscheidet, irgendwo hinzugehen, da bleibt dann auch erstmal. Also gebt den Leuten auch eine Chance, lasst den Leuten euch eine Chance geben. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis.
Wen zum Zeugnis?
Na, ihnen, den Leuten, die einen nicht aufnehmen und nicht hören.
Also ist das so ein Diss oder was?
Ja.
Ah, weißt du, was mir dazu einfällt? Schüttelt den Staub von den Füßen, ne? Also wenn man gastfreundschaftlich Leute aufnimmt, dann wischt man ihnen ja die Füße.
Richtig.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn das dann wieder weggehen, ist so ein, ich lasse meinen Staub, den ihr mir nicht abgewaschen habt, jetzt trotzdem noch hier.
Ja, das ist cool.
Ja.
Das ist sehr gut. Also so. Ihr habt mir nicht die Füße gewaschen, das habt ihr jetzt davon.
Ja.
Also was bezeugen sie damit?
Ja, ich würde sagen, erstmal auf jeden Fall zum Zeugnis, dass sie nicht gastfreundschaftlich sind. Und jetzt klingt es vielleicht so in den Ohren eines Deutschen so, ja, ich bin auch nicht gastfreundschaftlich. Wenn irgend so ein Hampel bei mir an der Tür klingelt, dann soll er sich verpissen.
Ja, das stimmt, die Zeugen. Ding, ding.
Ja, genau.
Haben Sie schon mal was von Jesus gehört?
Die nehme ich übrigens immer gerne auf und rede mit ihnen über Gott. Das sind tolle Gespräche und die finden nie wieder ein zweites Mal statt. Das ist ein bisschen schade, aber wäre meine Strategie an alle, die von den Zeugen sich gestresst fühlen, quatsch mit denen ernsthaft über Jesus. Dann kommen die nie wieder. Jedenfalls... Naja, also ist jetzt auch nicht böse, ich meine, vielleicht denken die sich ja dann auch, ah, der ist schon gerettet.
Nee.
Oder die denken sich halt, der ist komplett am Arsch, da haben wir keine Zeit.
Kleinig.
Also jedenfalls, was ich hier bis dahin irgendwie ganz cool finde, ist ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Zimmermannsleute, diese Wanderleute in Deutschland, die nach ihrer Zimmermannslehre nochmal ein Jahr auf die Reise gehen. Und die laufen ja auch so mit Decken, also mit einem Stab durch die Gegend, der tatsächlich ursprünglich auch wirklich zur Verteidigung war und so. Ja. Und bieten ja einfach ihre Hilfe Menschen an. Also in größeren Städten wie Berlin, Hamburg und so wird man das weniger kennen. Ich kenne das noch aus Rathenow, dass tatsächlich immer wieder mal so Leute aufgetaucht sind und dann eben für Gemeinden und für Einrichtungen einfach Dinge zu machen. Dann haben die da irgendwie 3-4 Wochen rumgehangen, haben einfach sich Essen geben lassen, so, irgendwie, glaube ich, Taschengeld war nur reduziert erlaubt und so, haben sich vor allem Essen geben lassen, hatten Schlafplatz, haben für die gearbeitet und irgendwann sind die weitergegangen. Und das ist so richtig nah dran. Und ich finde, natürlich ist es in diesem Fall so, dass diese Zimmermannsleute einfach ihre Arbeit anwenden sollen und lernen sollen, aber gleichzeitig ja auch irgendwie sich einen Namen machen und halt irgendwie erzählen, ja, ich bin jetzt auch da und vielleicht komme ich mal wieder und das ist irgendwie cool und sozial. Und irgendwie ist das schon irgendwie, ich finde, das ist schon irgendwie gleich. Es hat auch Beziehung. Das ist halt auch eine ganz andere Lebensart.
Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort.
Ja, das kenne ich noch von Kraut und Rüben, die Punkband, wenn jemand den die kennt.
Mich erinnert das hier daran, wie Pilatus später beim Prozess von Jesus die Hände in Unschuld wäscht. Ne? Da kommt ja das Sprichwort her, dass er sagt, siehe, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich war es nicht. Das ist so eine Symbolhandlung. Und so ein Symbol sollen die Jungs hier jetzt auch machen. Ne? Also den Staub von den Füßen schütteln, so zum Zeichen. Wisst ihr was? Wir haben keine Schuld daran, wenn ihr von Jesus nichts hört. Ne? Das bezeugen sie damit. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Also mit anderen Worten, sie hielten sich an das, was Jesus gesagt hat. Und sie erzählen dasselbe, was Jesus, Markus 1,16 ist das, 1,14, auch gesagt hat. Ne? Jesus fing an zu predigen, die gute Botschaft, das tun sie jetzt auch. Und was machen sie auch? Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.
Zwei Dinge. Erstmal, hier wird jetzt hier tatsächlich auch im Urtext von Dämonen gesprochen. Wir hatten ja nämlich darüber mal gequatscht. Bei diesen Legionen, ist das jetzt ein Dämon, unreiner Geist, was meinen sie denn? Das ist mir überhaupt nicht klar, was das sein soll. Ich finde sowas immer schwierig. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Jetzt kann man sagen, klar, Dämon ist auch hier so eklige Vieh aus der Hölle, aber jetzt mal ehrlich, was ist es denn jetzt? Also, was meint Markus, der vor 2000 Jahren das Ding geschrieben hat, eigentlich? Wenn das jemand beantworten kann, das fände ich wirklich toll. Ich würde gerne eine seriöse Antwort darauf haben. Bevor ich mich jetzt in die Uni-Bib setze und 30 Bücher 5 Tage lesen muss, so. Das muss jetzt nicht sein.
Dämonen kamen ja vorher schon vor, ne? Also in Markus 1,34 am Anfang heißt es über Jesus, er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden. Also viele Dämonen austreiben, diese Formulierung, die gibt's immer mal wieder. Und jetzt machen halt die Jünger Jesu das, was Jesus gemacht hat. Ja, sie predigen, man solle umkehren, also Buße tun, man sollte seinen Weg auf den Weg Gottes ausrichten und nicht auf das, wo man jetzt im Moment hinläuft. Und sie treiben Dämonen aus und sie salben Kranke mit Öl und machen sie gesund. Also das, was Jesus getan hat, machen sie jetzt halt auch. Weil sie gesandt sind. Nicht einfach aus freien Stücken, weil sie Bock drauf haben und meinen, dieses Land braucht uns. Sondern weil sie von Jesus einfach den Auftrag bekommen. Und zwar erst nach 3 Kapiteln. Also nach einer Zeit, die vergangen ist, werden sie von Jesus erst unterwegs geschickt. Was ich mich frage, ist, wohin gehen sie überhaupt?
Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man das jetzt mal in der Analogie oder in Kontext der Geschichte davor lesen möchte, könnte man zum Beispiel sagen, dass es quasi eine nähere Beschreibung von dem ist, was Jesus danach tut. Ne? Er wundert sich. Und also der Bibeltext von letzter Woche war ja Kapitel 6, 1 bis 6. Und da war ja der letzte Vers, Vers 6, und er wunderte sich über ihren Unglauben und zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das quasi die Aussendung der 12 eine nähere Beschreibung davon ist, dass ja quasi in alle Richtungen von Nazareth aus oder von der Gegend Nazareth seine Jünger jetzt auch losschickt, weil es sich einfach auch quasi anbietet und weil sie eben nicht Jesus sind.
Ja.
Also er möchte trotzdem, und das ist ja, muss man ja immer mal wieder betrachten, Jesus möchte wirklich ernsthaft Menschen erreichen und jetzt fühlt er sich nicht in seiner Ehre gekränkt und denkt so, fahr zur Hölle, Nazareth, sondern denkt sich wahrscheinlich dann, ja gut, ich habe hier noch meine Jungs, das ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, um da mal was zu reißen.
Wenn man schon mal ein bisschen spoilert, ne, in Vers 30 heißt es, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Ja, also das ist eine Art Praktikum. Jesus sagt, so, jetzt geht er mal los und dann passiert ein bisschen was in der Zwischenzeit und dann kommen sie wieder bei Jesus zusammen und sagen, weißt du eigentlich, was alles passiert ist? Ich habe die Hände aufgelegt und der Dämon ist wirklich ausgefahren und ich habe den Leuten gesagt, sie sollen umkehren und Gott nachfolgen und an ihn glauben und die Leute haben das wirklich geglaubt und dann erzählen sie noch, und Herr Meier aus Buko hat es nicht geglaubt und hin und her. Nee, Herr Meier aus Buko ja. war Jesus. Ja, genau.
Genau, und das ist halt richtig geil. Und man muss halt dazu sagen, diese Geschichten, du kannst halt solche Geschichten nur eigentlich erzählen, wenn du halt auch was machst, das irgendwie krass anstrengend ist. Und da kurz einen Abriss zu machen, ist jetzt zwar keine Erfolgsgeschichte als solche. Mein Urlaub, mein letzter, mein Campingurlaub in Polen.
Wie viele Tage ging der jetzt noch? Der sollte 4 Tage gehen.
Es sollte 4 Tage gehen und dauerte 24 Stunden. Ungefähr. Ein bisschen mehr. Also ich sag mal fast, naja, 36.
Aber es waren die schmerzhaftesten 36 Stunden deines Lebens.
Fast. Ja, es war wirklich unfassbar krass. Also ich kann ja jetzt hier die Geschichte, könnte ich in einer Sonderfolge machen? Lukas, darf ich so eine Folge aufnehmen und die Geschichte erzählen?
Fragen wir mal unsere Hörer.
Wenn jemand die Geschichte ausführlich hören möchte, dann bitte mache ich eine ganze Folge darum. Aber um es kurz zu fassen, ich war mit meinen Kollegen, haben wir uns elendig verlaufen stand am Ende in einer Wildschweinsuhle und habe Wölfe gesehen und war komplett dehydriert. Es gab kein Wasser und kein Licht. Und irgendwann sind wir einem Polen begegnet, der Pavel heißt. Und der hat uns aufgenommen. Der hat uns einfach aufgenommen in seiner Blockhütte. Also das war so eine Urlaubshütte von ihm. Der kannte uns nicht und hat uns da einfach schlafen lassen die ganze Nacht. Und er ist extra noch weggefahren mit seiner Familie nach Stettin zurück, damit wir da einfach in Ruhe schlafen können. Und das war eine geile Sache. Und ich habe mit meinen Leuten, das habe ich ja sogar in dem Podcast gesagt, ich würde gerne auf dieser Tour gerne irgendwie mehr geistlich arbeiten. Und da saßen wir da und haben gebetet, danke Herr, ey. Das war richtig krass, wir sind echt fast verreckt. Das war wirklich richtig abgefahren. Und so eine Geschichte, die erzähle ich jetzt echt sehr gerne, weil die mich auch im Glauben extrem vorangebracht hat. Aber wenn mir einer vorher gesagt hätte, hey, wenn du was richtig Geiles mit Gott erleben willst, wo richtig abgeht, dann musst du mindestens einen kompletten Tag lang maximal deine Schmerzgrenze 4-mal überschreiten und gleichzeitig verdursten und Angst und Panik kriegen, dich mit deinen Freunden komplett streiten, um am Ende richtig geil gehypt zu werden. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, ich bleib zu Hause und zocke ein bisschen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir letzte Woche kurz aufgenommen haben, in Verbindung mit dem Tischgespräche-Podcast. Ne? Warum scheitere ich eigentlich? Warum lässt Gott das zu? Und manchmal ist es eben genau so, dass du gerade da, wo du vollkommen angewiesen bist auf jemand anderen, erst erlebst, wie Gott dich versorgt durch irgendeinen abgefahrenen Typen, der auf der Treppe steht und sagt, hey Jungs, ihr seht irgendwie müde aus. und euch dann einlädt und sagt, wisst ihr was, wir unterbrechen unseren Urlaub, ihr könnt jetzt hier mal eine Nacht pennen. Und du merkst einfach, dass dann, wenn du keine Kraft mehr hast, irgendwie da doch noch jemand ist, der sich darum kümmert und dich versorgt.
Ja,
erfolgreich scheitern sozusagen.
Erfolgreich scheitern. Ja, das Angewiesensein, das sich selber dekonstruieren, das ist...
Ja. Naja, aber das kannst du ja eben kaum, das kannst du ja kaum machen. Also du kannst da denken, ey, das ist cool, aber also, es ist ja auch im Nachhinein eine schöne Story, ja? Kannst du sagen, hey, das war total super und Gott hat uns versorgt und so. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Feriengeländer gesehen habt und die Leute getroffen habt und dann diesen Pavel, sah das ja nach einer Katastrophe aus, ne? Also es war ja auch eine Katastrophe wirklich, bis dahin.
Das hatte auch wirklich so gefährliche Allüren schon. Ja. Es war einfach am Ende irgendwann auch wirklich sehr bedrohlich.
Ja, wenn du nicht weißt, wo du bist und irgendwo und jemand noch Schwierigkeiten mit der Gesundheit hat, wie willst du denn da im tiefsten Wald irgendwie einen Rettungswagen hinbekommen?
Genau, einer von den Kollegen ist halt auch umgekippt und so, und weil wir einfach völlig durch waren und nichts mehr hatten.
Ja.
Das war schon wirklich also, irre. Ne,
ja, klar. Mal zu sagen, also solche Geschichten hören sich im Nachhinein immer so an, nach dem Motto, ja, du musst nur darauf vertrauen, dann wird schon alles gut. Aber ganz ehrlich, wenn du halt weißt, wie dramatisch es werden kann, dann ist es halt noch ein bisschen gewichtiger. Und dann hat das Zeugnis auch eine Kraft, ne? So ein Paulus sagt, dass er in allen Dingen an Gott glaubt und auf ihn hofft, ja, und keine Angst vor dem Tod hat, dann sagt er das ja auch aus der Situation heraus, dass er 2-mal Schiffbruch erlitten hat und im Gefängnis saß und am Schluss sogar gekreuzigt wird und es irgendwie schon absehbar ist, ne? Das ist die Stärke des Glaubens, zu wissen, dass man scheitern wird und zu erleben, dass es irgendwie schwierig ist, Hoffnung zu haben, aber zu sagen, weißt du was, mein Leben ist jetzt nicht mehr davon bestimmt, dass ich Super Mario im Sternemodus bin und durch alles durchrennen kann, weil Gott mich ja so heftig macht, sondern christlicher Glaube ist eben dieser Glaube, der durch das Kreuz bestimmt ist, dadurch, dass selbst Gott gescheitert ist in Jesus, um dann das Scheitern zu überwinden, so, aber erst im zweiten Schritt. Und ich glaube, die Gottesbeziehung, die vertieft sich eben durch solche Erlebnisse, die nicht immer gut ausgehen, aber die letztlich immer dahin führen, dass die Abhängigkeit zu Gott als etwas erlebbar wird, das heilsam ist und das irgendwie noch einen weiteren Weg eröffnet, der nicht da stehen bleibt, wo einfach nur Trauer ist oder Sorge oder Angst.
Genau, und deswegen, man liest solche Geschichten in der Bibel immer als Erfolgsgeschichte. Ich sehe sie tatsächlich als sehr dramatisch. Das gibt Markus nicht so richtig wieder, aber ich glaube, was die 12 da erlebt haben, war bestimmt lange Zeit extrem scheiße. Und ist auch erst in der Retrospektive unfassbar toll geworden, ja, weil sie halt was erlebt haben.
Ja.
Wo sie dann auch zu Jesus zurückkommen, so, keine Ahnung, vielleicht hat er sich tatsächlich mal irgendwo hingechillt und gesagt, ey, kommt einfach in 4 Wochen wieder, gucken wir mal. Und dann kommen die wieder und meinen so, Alter Jesus, wir finden dich so geil und jetzt hast du an uns geglaubt und das war zwischendurch so ätzend und wir dachten, wir verrecken hier und jetzt ist aber auch geile Sachen passiert. Jetzt können wir das mit dir teilen. Du erzählst uns immer, jetzt erzählen wir mal. Und das ist einfach toll. Und ja, genau. Dazwischen liegt halt was anstrengend ist. Steine, ne? Dieser Steine. Weg.
Wird kein leichter sein.
Oh, oh. Der Xavier.
Ja, der hat's auch nicht leicht.
Ja, der, nee.
Okay, gut. Also Dramatik war schon das richtige Stichwort. Nächste Woche wird es richtig dramatisch. Da wird es politisch mit Herodes und Johannes dem Täufer und geht darum, dass Jesus auf einmal zu einem Machtfaktor wird. Passt eigentlich ganz gut dazu, dass wir uns gerade der Bundestagswahl nähern. Und da werden wir dann nochmal ein bisschen erleben, was in der Zwischenzeit passiert, als die Jünger Jesu unterwegs sind, ne? Und was da mit den großen Machttischen behandelt
wird. Ah ja, und ihr geht wählen. Wer hier nicht wählen geht, der darf sich den Podcast nicht mehr anhören. Punkt.
Und wenn ihr der Meinung seid, dass Wählen eh nichts bringt und Gott allein der König ist, dann sollten wir darüber nochmal diskutieren. Gerne auch in einer Hashtag-Sonderfolge, aber dann nur auf Abruf und Bitte oder Kommentar, wie auch immer.
Ja, wir leben in der Demokratie und das ist die einzig funktionierende Staatsform auf der Erde. Punkt.
Boom. So, also bevor ihr noch längere Werte bekommt vom Zuhören, wobei der Bartwuchs pro Sekunde relativ gering ist, wünschen wir euch eine erfolgreiche und segensreiche Woche. Erfolgreich in dem Sinne, erfolgreich auch zu scheitern und trotzdem bärtig zu bleiben.
Ja.
Bleibt
bärtig. Tschüss.